Hallo ihr Lieben, heute möchte ich gerne mit euch über die Frage nachdenken, haben es eigentlich die Anhänger der unterschiedlichen Religionen, in unserem Fall mal die monotheistischen Religionen, also Christen, Juden und Muslime, eigentlich mit demselben Gott zu tun? Sie sagen ja alle, es gibt nur einen Gott und zu dem beten wir. Die Juden sagen, wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und den nennen wir Jahwe. Die Muslime sagen, wir glauben auch an den Gott Abrahams, aber wir leiten uns nicht über seinen Sohn Isaak her, sondern über seinen erstgeborenen Ismail. Die Christen sagen, wir glauben auch an den Gott Abrahams, wir glauben aber, dass er sich vor 2000 Jahren als Mensch Jesus Christus gezeigt hat, so wie er wirklich ist, und dass dieser eine Gott aus drei Personen besteht, nämlich aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und die Frage ist jetzt, verehren all diese Religionen den gleichen Gott, nur auf unterschiedliche Weise? Wie kann man sich zu dieser Frage überhaupt eine Position bilden? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, denke ich. Und eine Möglichkeit wäre, man könnte in die heiligen Schriften der unterschiedlichen Religionen reingucken und die Gottesaussagen darin vergleichen. Zunächst mal ist es wichtig, eine Sache festzuhalten. Wenn im Islam von Allah gesprochen wird, dann ist das schlicht und ergreifend das arabische Wort für Gott. Auch arabische Christen, wenn sie zu dem Gott der Christen beten, nennen ihn Allah. In den verschiedenen heiligen Schriften, also der Koran bei den Muslimen, die gesamte Bibel aus Neuem und Altem Testament bei den Christen und das von den Christen sogenannte Alte oder Erste Testament bei den Juden, machen ja ganz verschiedene Aussagen über den Gott, den die Menschen da erleben und über den sie reden und schreiben. Da sind in allen dieser heiligen Schriften viele Dinge zu finden wie Barmherzigkeit, Güte, Gnade und so weiter als Eigenschaften von Gott. Aber es sind auch in allen dieser heiligen Schriften ziemlich brachiale Eigenschaften zu finden von Gott, die man heutzutage als Christ eher nicht mit einem liebenden Gott in Verbindung bringen würde. Es finden sich viele Gemeinsamkeiten in der Beschreibung von Gott, es finden sich aber auch ein paar Unterschiede. Im Koran gibt es ganz, ganz viele Namen für Gott, die alle eine beschreibende Funktion haben. Und von diesen vielen, vielen Namen beschreiben allein 24 Namen die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. 36 Namen beschreiben die Macht und die Souveränität Gottes. Und dann gibt es noch einstellige Anzahlen von Namen, die Gott als einen Schöpfer bezeichnen oder auch als einen rächenden Gott oder als einen gerechten Richtergott. Das ist im Koran des Islam. Ich will mal einen kleinen Abschnitt aus der ersten Sure im Koran vorlesen, damit man eine ungefähre Vorstellung hat, wie der Koran über Gott spricht. Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, dem barmherzigen und gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Dir dienen wir und dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die deinem Zorn verfallen sind und irregehen. Amen. Das ist also ein Ausschnitt aus dem Koran. Natürlich finden sich auch andere Beschreibungen Gottes dort. Aus der Bibel haben wir ja in vergangenen Einheiten schon einige Beschreibungen über Gott gelesen, aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Und was man feststellen kann, wenn man all diese drei heiligen Schriften miteinander vergleicht, in der Summe ist, es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch eine Menge Unterschiede. Es gibt Gemeinsamkeiten in den Gottesbildern des Alten Testaments mit den Gottesbildern des Neuen Testaments, der Heiligen Schriften der Christen, die dazugekommen sind. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Altem Testament und Koran und Neuem Testament und Koran. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen all diesen Heiligen Schriften. Es gibt Unterschiede zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament und den Gottesbildern darin. Es gibt Unterschiede zwischen diesen Teilen der Bibel und den Gottesbildern im Koran. Ich will mal ein paar Unterschiede zwischen den Gottesbildern im Neuen Testament und im Alten Testament, also den heiligen Schriften von Christen und Juden, aufzeigen, damit so klar wird, wo da schwerpunktmäßig Unterschiede liegen. Denn das betrifft meist nicht die guten Eigenschaften Gottes. Da sind sich die Religionen eigentlich einig. Gnade, Barmherzigkeit, Zugewandtheit zu den Menschen, Liebe in verschiedenen Formen. Aber bei den aus unserer Sicht eher schwierigen Eigenschaften Gottes, da gibt es Unterschiede. Beispielsweise findet man im Jakobusbrief, einem Teil des Neuen Testaments, also eine heilige Schrift, die nur von den Christen als heilige Schrift akzeptiert wird, da findet man im ersten Kapitel eine Aussage von Jakobus, die lautet: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Also nach dieser Vorstellung kann keine Versuchung von Gott kommen. Blättert man in seiner Bibel ein wenig zurück und geht ins Alte Testament, ganz an den Anfang, in das Buch Genesis, also das erste Buch Mose, dann findet man dort im 22. Kapitel eine interessante Beschreibung über etwas, was mit Abraham passiert. Und dort steht: Und es geschah nach diesen Dingen, da versuchte Gott den Abraham. Man sieht, da ist eine andere Vorstellung von Gott da, als der Jakobus beispielsweise hatte. Das sieht man auch an anderen Stellen, gerade beim Jakobus, der sagt, Gott ist jemand, von dem kann nur Licht kommen, da ist keine Finsternis, kein Schatten auch bei Gott. Und im Alten Testament, wo man bei den Propheten beispielsweise lesen kann, ist ein Unglück in der Stadt, kommt das nicht genauso von Gott wie das Glück, was kommt? Oder Hiob, der sagt, Gutes kommt von Gott, genauso auch Schlechtes. Ein anderer Unterschied ist beispielsweise im Johannesevangelium, da wird erzählt, Jesus sagt, wenn der Teufel lügt, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Da hat man so ein bisschen eine dualistische Weltanschauung drin, alles Gute ist bei Gott gelagert und alles Schlechte ist ausgelagert zum Teufel. Guckt man zurück ins Alte Testament, dann findet man beispielsweise im Buch der Chroniken eine Begebenheit, wo erzählt wird, dass Gott versucht, einen König dazu zu bringen, was Falsches zu machen, damit der dann den Tod findet. Und dazu bedient er sich Lügengeistern. Und der Prophet, der dann vor den König tritt im Auftrag Gottes, der sagt dann: Du siehst also, wandte sich Micha, der Prophet, an den König, dass der Herr deinen Propheten Lügen eingegeben hat. In Wirklichkeit hat er deinen Untergang beschlossen. Also auch da merkt man, sind die Gottesbilder in den verschiedenen heiligen Schriften von Christen und Juden beispielsweise relativ unterschiedlich. Auch glaubt normalerweise kein Christ, dass Gott mitten in der Nacht über sie herfallen würde, um sie umzubringen aus heiterem Himmel, so wie es beispielsweise im zweiten Buch Mose in Bezug auf Mose selbst beschrieben wird. Ähnliche Unterschiede könnte man auch zwischen Koran und Bibel, zwischen Koran und Alten Testament, zwischen Koran und Neuen Testament herleiten. Also es gibt Unterschiede. Aber es gibt, wie gesagt, auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Wenn du also auf dieser Basis entscheiden möchtest, verehren diese monotheistischen Religionen den gleichen Gott und du legst den Schwerpunkt auf Unterschiede, dann muss man sagen, also Christen und Juden verehren offensichtlich nicht den gleichen Gott, Christen und Muslime verehren nicht den gleichen Gott und auch Juden und Muslime verehren nicht den gleichen Gott aus dieser Sichtweise heraus. Wenn du sagst, wenn da ein Unterschied ist, kann es nicht der gleiche Gott sein, egal wie viele Gemeinsamkeiten die haben. Wenn du dagegen den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten legst und sagst, wenn die einen Gott verehren, der gnädig und barmherzig ist und liebevoll und der Schöpfer aller Dinge ist und der gerecht ist und was weiß ich noch alles, wenn das alles Eigenschaften des Gottes sind, den die drei Religionen verehren, dann muss es wohl derselbe Gott sein. Wenn du also den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten legst, dann kämest du zu diesem Ergebnis. Aber schauen wir mal, was wir in diesem ersten Versuch, zu einer Position zu gelangen, gemacht haben. Wir haben uns Aussagen aus den jeweiligen heiligen Schriften der Religion genommen und uns daraus ein theoretisches Gottesbild konstruiert. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Denn wir sind nicht die Ersten, die das tun und damit eventuell auf die Nase fallen. Die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, also die Bibelkenner und auch die ganz Bibeltreuen, die Pharisäer, die haben ihr Gottesbild, ihre Vorstellung, wie Gott ist und wie er auf gar keinen Fall ist, natürlich auch aus ihren heiligen Schriften hergeleitet. Wie weit sind sie damit gekommen? Das waren sehr gottesfürchtige Menschen. Das waren Menschen, die viel für ihren Glauben und für ihren Gott aufgeopfert haben, die sich wirklich angestrengt haben, um diesem Gott zu gefallen. Und sie studierten ihre heiligen Schriften und sie glaubten, deswegen könnten sie unterscheiden, wie Gott ist und wie er auf gar keinen Fall ist. Aus ihren heiligen Schriften, also dem, was die Christen heute Altes oder Erstes Testament nennen, konnten sie ziemlich klare Dinge ableiten, wie Gott ist. Beispielsweise konnten sie ableiten, dass er so fürchterlich heilig ist, dass wenn sich ihm jemand auf ungebührliche Weise nähert, selbst wenn er es gut meint, dass er dann von Gott getötet wird. Sie konnten aus ihren heiligen Schriften ableiten, dass Gott so heilig ist und so rein, dass niemand religiös Unreines sich ihm nähern könnte, geschweige denn Gott selbst sich so einer Person nähern würde. Sie haben daraus abgeleitet, dass Gott eine große Abscheu gegenüber ungerechten Menschen hat und dass er sehr große Nähe sucht von den Gerechten, von den guten Menschen. Sie haben daraus abgeleitet, dass all diese Gebote und Gesetze, die sich beispielsweise in der Tora, in den Büchern Mose befinden, Gottes Wille sind und dass er auf jeden Fall A will, dass sich jeder daran hält und B sich natürlich auch selber daran hält. Und als dann der echte Gott, der Gott, den sie eigentlich verehren, Mensch wird und sagt, hey, ich bin der. Ich bin von dem gesandt worden, den ihr anbetet. Ich bin genau wie er. Da haben sie diesen Jesus gehasst. Sie wollten ihn umbringen, denn er war so anders als das Gottesbild, was sie sich aus ihren heiligen Schriften abgeleitet haben. Sie haben ihn behindert und bekämpft, wo es nur ging. Und das Gottesbild, was sie aus ihren heiligen Schriften nach bestem Wissen und Gewissen hergeleitet haben, hat kläglich versagt, als sie es mit dem echten Gott zu tun bekamen. Und doch hat dieser Gott sich dann immer wieder selbst auf deren heilige Schriften bezogen und hat gesagt, schaut doch mal rein, da stehen doch auch viele Dinge, die mit mir übereinstimmen. Und die Dinge, die nicht mit ihm übereinstimmten, die hat er einfach weggelassen. Dazu hat er nichts gesagt, die hat er nicht erwähnt. Wir sehen uns nachher noch an einer Bibelstelle an, wie offensichtlich er das eigentlich macht, dass er solche negativen Aussagen über Gott aus dem Alten Testament schlichtweg weglässt, wenn er die heiligen Schriften der Juden zitiert. Aber auch innerhalb eines Glaubenssystems sind die Gottesvorstellungen sehr unterschiedlich. Wie sich das bei den Christen entwickelt hat, kann man anhand der Bibel auch relativ gut sehen. Wenn man von Paulus über die Evangelien ein bisschen zur Offenbarung guckt, dann sieht man da gravierende Unterschiede. Ich habe mal jemanden schimpfen hören, der sagte, ja, die Christen, die wollen ja nur den netten Jesus aus den Evangelien, aber diesen harten Jesus aus den Sendschreiben, der da Leute aufs Krankenbett schmeißt und seine Gegner bekämpft und umbringt, den wollen sie nicht. Und da hat er natürlich recht, da ist eine große Diskrepanz zwischen Jesus, der Mensch wird und zeigt, wie Gott wirklich ist, der seine Feinde liebt, es regnen lässt auf Gute wie auf Schlechte und dem, was in der Offenbarung dann von Gott gedacht wird und von Jesus gesagt wird, der alle möglichen Feinde vernichtet und mit Gewalt ein Friedensreich auf Erden aufrichtet. Doch wenn man sich die christliche Tradition anguckt, wie lange hat es gedauert von dem Gott, der sich in Jesus offenbart, der sich mit den Menschen, die andere Menschen für Abschaum halten, schmutzig in den Dreck setzt und bei ihnen ist, wie lange hat es gedauert, von diesem Gottesbild wieder zu einem Gottesbild zu kommen, das fern von den Menschen entrückt, vielleicht oben auf einer Kanzel, gerade noch so anwesend ist, während sich alle ganz fein und ordentlich und säuberlich anziehen müssen, um in den Gottesdienst zu gehen? Und wie lange hat es gedauert, von diesem Jesus, der so unheimlich deutlich sagt, wie er sich wünscht, dass wir als Menschen miteinander umgehen, wie wir einander lieben, wie wir unsere Feinde segnen. Wie lange hat es gedauert, von diesen Gedanken wieder dahin zu kommen, zu glauben, es wäre Gottes Wille, andere Glaubenssysteme auszurotten, andere Menschen umzubringen, Hexen zu verbrennen, Kreuzzüge zu führen. Und das alles innerhalb einer Religion. Und auch wenn man heutzutage durch die verschiedenen christlichen Denominationen, also die verschiedenen Glaubensrichtungen innerhalb der christlichen Religionen geht, oder selbst wenn man innerhalb einer dieser Glaubensrichtungen guckt, stellt man fest, die Gottesbilder variieren von einem zornigen, mächtigen Gott, der in der Hauptsache darauf aus ist, dass sich alle an die Gesetze halten und sich sonst abwendet, bis hin zu einem liebevollen Gott, der so ist, wie sich Jesus gezeigt hat. Immer wieder gerade mit denen zusammen ist, die ihn am meisten brauchen. Letzten Endes stellt man fest, du wirst wahrscheinlich als Christ Muslime finden, die deinem Gottesbild näher stehen als manche anderen Christen in deiner eigenen Religion. Und das Gleiche gilt natürlich auch zwischen den anderen Religionen, von denen wir hier reden. Es wird also schwierig, anhand der Heiligen Schriften eine Entscheidung zu treffen, haben diese Religionen es mit demselben Gott zu tun? Schauen wir uns mal eine andere Möglichkeit an, wie man diese Frage auch noch für sich entscheiden könnte. Lassen wir mal die Theorien hinter uns und wenden uns mal einem einzigen Menschen zu, einem einzelnen Menschen. Im Grunde so, wie Jesus das auch immer gemacht hat. Stell dir vor, da ist ein Mensch. Dieser Mensch ist demütig und er betet, barmherziger, gnädiger Gott, und sagt, Gott, du bist am allergrößten. Und er sagt es auf Arabisch, Allahu Akbar. Und er setzt sich für seine Mitmenschen ein, genauso wie Gott selbst, als er Mensch wurde. Wenn dieser Mensch betet, barmherziger, gnädiger Gott, was glaubst du, wer wird dem antworten? Und jetzt stell dir einen anderen Menschen vor. Ein Mensch, der sich hochmütig von anderen abgrenzt und der sagt, was ich glaube, ist richtig, ich weiß, was richtig und was falsch ist und die anderen wissen das nicht. Ich habe die richtige Lehre. Ich habe das richtige Gottesbild, ich habe die richtigen Rituale. Einer, der andere bekämpft, sich selber für etwas Besseres hält und vielleicht sogar Hilfesuchende abweist. Und auch dieser Mensch betet zu Gott. Er nennt sich vielleicht sogar Christ. Was glaubst du, wer wird dem wohl antworten? Aber schauen wir trotzdem nochmal in die Bibel und gucken, lässt sich diese Vorstellung da vielleicht auch finden, dass Gott anders ist, als wir von unseren heiligen Schriften her denken. Und dass auch Menschen mit anderen Verehrungsritualen, also einer anderen Religion, möglicherweise demselben Gott dienen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, wenn Jesus sich auf die heiligen Schriften der Juden bezieht, er war ja selbst auch ein Jude, dann lässt er Stellen weg, die Gott negative Eigenschaften zuschreiben. Rachsüchtig zum Beispiel. An einer ganz bekannten Stelle im Lukas-Evangelium, da zitiert er die heiligen Schriften und liest vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Hört sich ja ganz gut an. Was interessant ist, ist, dass er hier im Grunde mittendrin abbricht und nicht weiterliest und einen ganz entscheidenden, ganz anderen klingenden Satzteil einfach weglässt. Denn eigentlich geht diese Stelle in diesem alttestamentlichen Propheten noch weiter. Da steht dann direkt danach, also auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Lässt Jesus einfach weg. Komisch, oder? So mit der Bibel umzugehen, würde dir in einigen fundamentalistischen Kreisen aber ordentlich Schläge einbringen. Was können wir noch im Hinblick auf unsere Frage finden? Eine interessante Aussage beispielsweise im Propheten Amos. Im Alten Testament. Da sagt Amos, passt auf Leute, Gott sagt zu euch, meint ihr Israeliten, ihr wäret in meinen Augen etwas Besseres als die Leute von Kusch, die am Ende der Welt wohnen? Gewiss, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, aber ebenso die Philister aus Kreta und die Syrer aus Kir. Von diesen Begebenheiten hört man gar nicht weiter, was in der Bibel oder im Alten Testament. Aber es ist wohl recht wahrscheinlich, dass wenn Gott das getan hat für diese anderen Völker, dass er das unter dem Namen getan hat, wie die Gott verehrt haben. Denn nirgends ist bekannt, dass die von dieser Herausführung an diese anderen Völker plötzlich einen Gott verehrt haben und diesen Jahwe genannt haben. Sondern die haben ihre Götter so genannt, wie sie bisher auch genannt haben. Noch spannender wird's mit einem Menschen, der Kyros heißt. Da findet sich bei dem alttestamentlichen Propheten Jesaja folgende Erzählung, was Gott den Menschen dort sagt. So spricht Gott der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, den er an der rechten Hand gefasst hat, um ihm die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen, um ihm die Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Ich selbst gehe vor dir her und ebne die Berge ein, ich zertrümmere die bronzenen Tore und zerschlage die eisernen Riegel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Da sind ein paar Sachen interessant dran. Das geht noch weiter und geht darum, dass Gott diesem Kyros, einem persischen König, den Auftrag geben wird, das Volk Israel aus dem Land Babylon zurückzubringen in das eigene Land. Am Anfang dieses Textes steht Kyros, seinen Gesalbten. Das hebräische Wort für Gesalbter ist Messias, Meschiach. Und das griechische Wort für Gesalbter ist Christus. Also der sagt hier, Kyros ist der Messias, der Christus Gottes. Kyros, ein König einer anderen Nation. Und was noch spannender ist, uns ist erhalten geblieben, was dieser Kyros selbst in dieser Situation gedacht hat, wie er das empfunden hat, was da passiert ist. Das kann man beispielsweise bei Wikipedia nachlesen, wenn man unter Kyros-Zylinder nachschaut. Und da schreibt er, der Kyros: Ich bin Kyros, der König des Weltreichs, der große und mächtige König, der König von Babylonien, der König von Sumer und Akkad, der König der vier Weltsektoren. Punkt, Punkt, Punkt. Dessen Regierung Bel und Nabu liebgewann. Die jenseits des Tigris wohnenden Götter brachte ich zurück. Alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten. Und die Götter von Sumer und Akkad, die Nabonid zum Zorn der Götter nach Babylon brachte, ließ ich auf Befehl Marduks in ihren Heiligtümern einen Wohnsitz der Herzensfreude beziehen. Mögen diese Götter, die ich in ihre Städte zurückbrachte, Tag für Tag vor Bel und Nabu die Verlängerung meiner Lebenszeit befürworten. Also, lass das mal einen Augenblick sacken. Kyros ist offensichtlich in einer polytheistischen Religion. Und seine Götter heißen Bel und Nabu und Marduk. Und er sagt, übrigens, das war Marduk, der mir den Befehl gegeben hat, die Völker an ihre Wohnorte zurückzuschicken. Ein Stückchen zurück. Bibel, Prophet im Alten Testament, da sagt Gott: Ich bin es, der diesem Marduk diese Befehle erteilt, denn er ist der, der meinen Willen ausführen wird, obwohl er mich nicht kennt. Und Kyros erlebt es als eine Offenbarung von seinem Gott Marduk. Das sind ein paar interessante Stellen, die einen darüber zum Nachdenken bringen können, wie das ist mit den unterschiedlichen Religionen. Ob man wirklich an einem Satz oder einer Aussage hängen bleiben muss und sagen muss, geht gar nicht. Oder ob man sagen kann, da sind ja doch ein paar Anhaltspunkte innerhalb der Bibel, die es mir erlauben, die es sogar sehr wahrscheinlich machen, dass diese Religionen den gleichen Gott verehren. Darüber nachzudenken, ob das der gleiche Gott ist, den diese Religionen verehren, bedeutet übrigens nicht, dass man seine eigene Tradition aufgeben sollte, seine eigene Art, diesen Gott zu verehren. Dafür gibt es ja jetzt erstmal keinen Grund. Es sagt auch nichts über die Frage der Erlösung, wie die einzelnen Religionen sich das beantworten. Es sagt auch nichts über die Stellung von Jesus. Es sagt nur eines, nämlich dass ganz, ganz viel darauf hindeutet, dass du und der Muslim, der neben dir in deinem Land wohnt, zum gleichen Gott beten.